Vater, nichts ist so schön wie deine Gegenwart. Selbst König David hat es schon erkannt. Ein Tag in deinen Vorhöfen, nur in den Vorhöfen, ist besser als 1000 sonst wo. Und wenn das ein König sagt, wow, ha. Wow, Papa, ich danke dir für deine Liebe heute Morgen. Danke, dass deine Liebe ausgegossen ist in unser Herz durch den Heiligen Geist. Und danke, dass du uns heute wieder tief ins Wort führst. Und dafür preise ich dich von ganzem Herzen. Halleluja. Amen. Boah, das fällt mir immer schwerer wieder zu predigen, wenn hier so eine Hammeratmosphäre ist. Herzlich willkommen nochmal von mir aus. Ich weiß nicht mehr, du warst letzte Woche da, gell? Ihr zwei seid neu, oder? Herzlich willkommen. Fühlt euch wohl. Wir sind ein bisschen verrückt, aber da passt ihr gut rein. Puh. Immer wenn der Lobpreis so schön ist, da habe ich echt Lust, mir eine Liege zu suchen und einfach nur noch so in der Gegenwart Gottes chillen. Kennt ihr das? Boah, Gott ist so gut. Wisst ihr, was der Herr mir heute Morgen gesagt hat? Wenn er einen Geldbeutel hätte, wäre dein Bild darin. Könnt ihr euch das vorstellen? Aber noch besser als ein Geldbeutel, dein Bild, dein Name ist in seinem Herzen. Es gibt einen Platz in dem Herzen Gottes, der ist nur für dich reserviert. Ja. Weißt du, wenn du so aufgewachsen bist wie ich, mit lieblosen Eltern, dann fällt es dir schwer zu glauben, dass Gott dich liebt. Und vor allem, dass er dich so liebt, wie du bist. Es war für mich der längste Prozess meines Lebens, hineinzutauchen in diese Liebe. Und jetzt möchte ich es nicht mehr missen. Weil nichts ist so heilsam wie die Liebe Gottes, wisst ihr das? Christen behaupten dies, Pastoren behaupten das. Mir ist egal, was Menschen behaupten. Mir ist wichtig, was mein Gott mir in seinem Wort geschrieben hat. Nämlich, dass er mich unendlich liebt. Amen. Und zwar bedingungslos. Halleluja. Ich habe heute Morgen so gespürt für die Predigt, dass der Vater möchte, dass wir frei sind und dass wir frei werden. Und wenn wir frei sind und frei geworden sind, dann möchte er, dass wir frei bleiben. Und es geht nur durch Wahrheit. Wahrheit macht frei und Wahrheit hält dich frei. Richtig? Stell dir vor, du ziehst von Deutschland in ein anderes Land. Und du wohnst da und suchst einen Parkplatz für dein Auto und läufst überall rum und sagst, wo kann ich denn bezahlen? Hier ist nirgends eine Parkuhr. Oder da ist eine Parkuhr und da steht aber dabei, für Anwohner frei. Wenn du nicht weißt, dass für Anwohner frei ist, was wirst du immer tun wollen? Bezahlen. Richtig? Wisst ihr, ich habe so das Gefühl, dass viele Christen so durchs Leben gehen. Sie wollen immer für was bezahlen, was schon bezahlt ist. Weil es für dich frei ist, weil Jesus bezahlt hat. Versteht ihr das Bild? Christen wollen immer Gott Leistung bringen. Und auch in vielen Gemeinden leider wird das immer wieder gelehrt. Und immer wieder habe ich Gespräche mit Menschen, wo ich mir denke, um Gottes Willen, was wird da verbreitet, ja? Gesetz, Gesetz, du musst, du musst. Ich bin unter der Gnade und ich darf, ich darf, ich darf. Amen. Ich möchte heute Morgen auf ein Bild eingehen oder eine Vision, die mir der Herr nachts gegeben hat und habe mich heute Morgen daran erinnert und das möchte ich euch heute zeigen und ich glaube, das ist immens wichtig. Ich denke, das ist extrem wichtig. Ich mal hier, ich erzähle mal ein bisschen fürs Internet, dass die alles auch wissen, was ich mache. Ich mal zwei Strichmännchen, eins links und eins rechts. Und eins von den beiden ist bekehrt und ich möchte, dass ihr mir sagt, welches. Welches ist bekehrt? Ha? Ja, wer ist für links? Wer für rechts? Wer versteht die Frage nicht? Wer denkt, man sieht es nicht? Eine. Sag mir, an was man sieht, welches Männchen bekehrt ist. Das sieht man nicht. Richtig? Ob du Christ bist oder nicht, sieht man nicht. Wir wünschen uns das manchmal. Aber weißt du, du läufst nicht durchs Leben, nachdem du dich bekehrt hast und du glühst und die Leute sagen, boah, der glüht. Oder du leuchtest oder du hast ein Krönchen auf und sagst, hey, mach mein Krönchen wieder grad. Sondern, wie ist es? Wir sehen es nicht, wer Christ ist und wer nicht. Richtig? Und das müssen wir uns bewusst machen. Und es gibt Kinder, ich schreibe nicht so schön, aber ich hoffe, ihr kriegt es mit, von Satan. Und es gibt Kinder Gottes. Richtig? Man sieht es immer noch nicht. Ich schreibe in den Kopf hier TG und hier LG. Ist nicht LG. Ist nur LG, okay? Das heißt toter Geist, lebendiger Geist. Du weißt jetzt, weil ich reingeschrieben habe, aber sieht man es von außen? Nein. Sieht man nicht. Man kann es nicht sehen. Wer gehört zu Gott und wer nicht? Amen. Und es ist wichtig für uns, dass wir verstehen, um was es geht. Ich habe so viel im Kopf, ich hoffe, ich kriege das heute alles rüber. In Johannes 8, Vers 44, da sagt Jesus einen bemerkenswerten Satz. Der ist so krass. Was sagt Jesus hier? Lies mal mit mir. Ihr habt den Teufel zum Vater. Das ist mal eine krasse Aussage. Das passt so gar nicht zu den Religiösen, die dir immer sagen, Jesus ist lieb. Ist der liebe Gott. Ich sage euch ja immer, den lieben Gott gibt es nicht. Das ist eine Menschenerfindung. Gott ist Liebe. Das ist ein Riesenunterschied. Der liebe Gott ist ein Trottel. Der lässt alles durch. Gott, der liebt, muss für alles bezahlen. Das ist ein Unterschied. Richtig? Also Jesus bekennt hier den Menschen, ihr habt den Teufel zum Vater und nach eures Vaters Gelüste wollt ihr tun. Das ist eine krasse Aussage. Wisst ihr, wen das betrifft? Die gesamte Menschheit. Alle. Die einen mehr, die anderen weniger. Die einen dienen bewusst Satan, die anderen unbewusst. Richtig? Auch manchmal sieht man Christen von außen, die haben vielleicht einen Dutt auf, lange Röcke und sehen so ein bisschen aus wie die Amish People. Dann denkst du, ah, das sind Christen. Und manchmal gibt's welche, die haben schwarze Kittel an, sind weiß geschminkt. Und dann denkst du, das sind Satanisten. Das ist auch kein Beweis, dass die Satan gehören oder dass die Gott gehören. Man sieht es nicht. Amen. So, und hier sagt Jesus, es gibt Kinder Satans und Kinder Gottes. Und diese Kinder hier, die Kinder Satans, sind unter dem Fluch. Deswegen fluchen die auch so viel. Weil die das weitergeben, was sie haben. Korrekt? Sie sind unter dem Fluch. Sie spüren die Auswirkungen des Fluches. Sie spüren die Drangsale, durch was sie gehen. Sie spüren die Angriffe von Satan. Natürlich sagen sie immer, das ist Gottes Schuld. Ja? Und hier gibt es einige Dinge, die diese Menschen haben. Und das erste ist die Sünde. Sie leben in der Sünde, sie denken Sünde, sie lieben die Sünde. Sie sind in dem Programm der Sünde. Und der Sündesold ist der Tod. Ja, ich brauche mal meinen Zettel. Aus dieser Sünde geboren kommt Angst. Das ist das Schlimmste. Wir sehen, Adam und Eva haben gesündigt. Was haben sie gemacht? Nein, versteckt. Vor wem? Vor Gott. Was ist die Frucht der Sünde? Die schlimmste Frucht. Angst. Angst. Hatten sie zuvor jemals Angst vor Gott? Sie kannten das Wort Angst gar nicht. Sie wussten nicht mal, wie das geschrieben wird. Sie wussten nicht, was Angst ist. Sie waren selber plötzlich überrascht, dass Angst Zugang hat. Und die Angst kam, weil ihr Zugang, ihr Geist, gestorben ist. Der ist hier gestorben. Die Verbindung nach oben wurde abgekappt. Richtig? Gott sagte, wenn ihr von der Frucht esst, werdet ihr des Todes Tode sterben. Mehrzahl, nicht Einzahl. Sie sind ja nicht tot umgefallen. Sonst wäre Gott ja ein Lügner. Wenn Gott von dem natürlichen Tod gesprochen hätte, hätte beide tot umfallen müssen. Oder ist ein Lügner? Sind sie tot umgefallen? Nein. Aber sie spürten sofort Angst. Sie waren sofort getrennt von Gott. Nämlich die Geistesverbindung war sofort gekappt. Sie spürten ihn nicht mehr. Sie hörten ihn nicht mehr. Und mit der Angst kam Verdammnis. 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 Wisst ihr, dass Verdammnis das Programm dieser Welt ist? Es laufen 1000 Leute einen Marathon. 1000 Menschen haben trainiert. 1000 Menschen wünschen sich den Sieg. Aber nur 3 kriegen Aufmerksamkeit. Der Erste, der über die Ziellinie kriegt, kriegt den meisten. Der erste Verlierer ist der Zweite. Und der dritte Verlierer. Auf dem dritten Platz oder zweiter Verlierer, egal wie du es nennen willst. Und dann kommt was? Verdammnis. Warum habe ich nicht den Zweiten? Warum habe ich nicht den Ersten? Das Programm dieser Welt ist ausgelegt auf Leistung und auf ein Leistungssystem, was wir nie erfüllen können. Selbst der den ersten Platz macht, kann nicht 100 Jahre auf dem ersten Platz bleiben. Der Nächste kommt, der es ihm streitig macht. Und immer, was damit läuft, ist Verdammnis. Und es kam eine Trennung. Die habe ich schon erwähnt. Und aus der Trennung ein Verlorensein. Ihr ganzes Leben ist übergegangen in ein Zufallsprinzip. Der Herr hat's gegeben, der Herr hat's genommen. Aber eigentlich ist es Satan, der ihr Leben bestimmt. Was passiert, wenn jemand zum Wahrsager geht oder zu einer Wahrsagerin? Was passiert da? Glaubt ihr, dass es der Heilige Geist ist, der da spricht? Es ist Satan, der da spricht. Und er spricht seinen Wunsch für das Leben dieser Person aus. Das ist Wahrsagerei. Wahnsinn, oder? Das ist dasselbe wie im Alten Bund. Bist du zum Prophet? Der Teufel kann ja immer nur alles kopieren. Bist du zum Propheten gegangen, hast gesagt, hey, frag mal Gott, was Sache ist. Im Neuen Bund fragen wir nie wieder einen Propheten, was für mein Leben dran ist. Merkt ihr das? Das ist auch Wahrsagerei im Neuen Bund. Aber es gibt doch Propheten. Ja, Propheten bestätigen nur, was der Herr zu dir schon geredet hat. Ist nur eine Bestätigung. Ist aber nicht die Offenbarung. Versteht ihr den Unterschied? Und viele Christen hängen im alten Bunddenken, wenn ich hören will, was Gott von mir will, muss ich mir einen Propheten suchen. Und dann gibt es Propheten oder Scheinpropheten, die bedienen diese Not. Aber wenn du wiedergeboren bist, wer lebt in dir? Die Quelle der Prophetie ist wer? Der Heilige Geist. Richtig? Warum suchen Christen immer in allen Ecken, wenn der, der es weiß, in dir lebt? Okay? Sie leben im Zufallsprinzip. Und Krankheit ist ständig in ihrem Leben. Krank sein ist Teil des Fluches. Amen. Krank sein ist Teil des Fluches. Und hier ist es schwierig, da rauszukommen. Geht ohne Christus gar nicht. Und jetzt weißt du auch, warum Menschen in der Welt dich nicht verstehen können. Weil die eine andere Software drauf haben. Die haben ein anderes Programm, was auf ihrer Festplatte läuft. Auf ihrer Festplatte läuft Sünde, Angst, Verdammnis, Trennung, Verlorensein, Zufall, Krankheit. Und wenn du redest von dem Gegenteil, dann sagen die, der hat doch nicht alle Tassen im Schrank. Richtig? Bei den Kindern Gottes ist es so, Römer 8, Vers 16. Jetzt kommt etwas ganz Wichtiges für euch. Ist auch wieder viel Wiederholung, ich weiß. Aber der Herr weiß, was ihr braucht. Ich denke, ihr habt es verstanden und der Herr sagt, nee, lass es nochmal. Der Geist, welcher Geist ist hier gemeint? Der Heilige Geist gibt selbst Zeugnis, wem? Unserem Geist. Dazu brauchen wir einen lebendigen Geist, den du empfängst an deiner Wiedergeburt. Der Heilige Geist kann zu Menschen, die einen toten Geist haben, nicht reden. Die haben den Empfänger nicht. Weil der Empfänger ist was? Gekappt mit der Sünde. Okay? Wenn du von neuem geboren wirst, bekommst du einen lebendigen Geist und die Leitung ist wieder heile. Wenn du von neuem geboren worden bist, hast du noch die Ausbildung, das Denken und die Prägung von was? Vom Alten. Und jetzt musst du unter Predigten kommen, die die Wahrheit sind. Die dich reinigen, die dich rausholen. Versteht ihr? Es gibt Menschen, die waren 30 Jahre im Gefängnis. Dann werden die entlassen und die sagen, ich will wieder rein. Ich finde mich da draußen nicht mehr zurecht. Manche sagen, ich habe noch nie einen Computer gesehen. Was ist denn ein Handy? Boah, die Straße, wie die alle rasen. Vor 30 Jahren war das noch im VW Käfer. Jetzt hauen die, fahren die da, versteht ihr? Und manche tun dann absichtlich wieder was anstellen, damit sie wieder in den Knast können, sich wohlfühlen. So. Mit dem neuen Geist, mit einer Wiedergeburt, kommt Verantwortung in dein Leben. Und ich merke, dass die meisten Christen keine Verantwortung übernehmen wollen. Wie das Volk Israel in der Wüste. Mose, geh du, red du mit Gott. Das ist uns alles zu spooky hier. Feuer, Rauch und boah. Richtig? Aber mit wem möchte Gott reden? Mit dir. Er will dir sagen, dass er dich liebt. Er will dir sagen, dass du Kind Gottes bist. Und er hat dazu seinen Geist beauftragt, deinem Geist Zeugnis zu geben. Und jetzt kommt ein wichtiger Satz. Nicht deiner Seele. Versteht ihr den Unterschied? Was ist Seele? Wille, Verstand und Gefühle. Und das Wort Seele, die Germanen glaubten, dass wenn man stirbt, fährt das, was den Mensch ausgemacht hat, in den See. Da kommt das Wort Seele her. Okay? Auch im Englischen, die Soul ist dasselbe. Aber wir gehen nicht in irgendeinen See. Amen. Also Wille, Verstand und Gefühle ist nicht erneuert in deiner Wiedergeburt. Ist noch genau dasselbe. Dein Herz ist erneuert. Und jetzt musst du lernen, aus dem Geist über dein Herz in die Seele zu reden und der Seele zu sagen, lobe den Herrn und vergiss nicht, was er dir Gutes getan hat. Viele Christen vermischen Geist und Seele. Ich spür's aber gerade nicht, Pastor. Das ist aber trotzdem die Wahrheit. Richtig? Es ist die Wahrheit. Und wir müssen in der Wahrheit leben. Das Erste, was für uns immens wichtig ist, ist Römer 8, Vers 1. Eine der wichtigsten Bibelstellen. Während du das aufschlagst, schreibe ich hier mal ein bisschen was hin. Nämlich bei dem rechten Männchen haben wir hier die Erlösung. Ist das korrekt? Die Erlösung. Statt Verdammnis haben wir Vergebung. Statt Angst haben wir Liebe. Statt Trennung sind wir angenommen. Statt verloren sind wir errettet. Okay? Statt dem Zufallsprinzip gehen wir auf den Wegen des Herrn. Ich kürze es ab mit dem H, okay? Und statt Krankheit gehört uns was? Was gehört uns? Was gehört uns? Ihr redet immer noch von der Heilung. Ich habe euch gesagt, ihr müsst umdenken. Ihr müsst glauben, dass Gesundheit euch gehört und nicht Heilung. Die meisten Christen denken immer an Heilung, weil sie dauernd krank sind. Geh doch gleich in die Gesundheit. Sag, Krankheit gehört mir nicht. Ich nehme nichts mehr an. Amen. Es ist viel besser. So. Und alles das, was hier steht, rechts ist der Segen. So. Was hat das linke Männchen noch mit dem rechten oder das rechte mit dem linken Männchen gemeinsam? Wie viel? Zwei haben es verstanden, okay. Schon mal ein guter Anfang. Nichts. Seid ihr überzeugt davon? Warum leben dann so viele Christen in Sündendenken, in der Angst, in der Verdammnis, denken sie sind verloren, denken sie sind getrennt, leben nach dem Zufallsprinzip und sind ständig krank? Weil sie es nicht verstanden haben. Weil sie nicht wissen, dass für die Anwohner des Parken was ist? Umsonst. Okay? Hier, das rechte Männchen hat Erlösung, hat Liebe, hat Vergebung, hat Errettung, ist angenommen, kennt die Wege des Herrn, kennt Gesundheit, lebt in der Gesundheit. Amen. Das gehört uns, das Teil unseres Erbes. Römer 8, Vers 1. Lies mit mir, was da steht. Komm, wir lesen es mal laut. So gibt es nun keine Verdammnis für die, die in Christus Jesus sind. Wie viel Verdammnis hat Gott für dich? Wo ist das Lager im Himmel, wo drauf steht Verdammnis? Gibt es nicht. Warum leben so viele Christen ständig in Verdammnis? Dauernd in Angst, dauernd in Ablehnung. Ständig wollen sie irgendwelche Gelübde Gott aus der Rippe quetschen. Und Gott sagt, lass es doch gut sein, ich weiß eh, dass du es nicht schaffst. Wisst ihr, der Teufel kommt immer wieder mit Verdammnis. Auch bei mir. Wenn ich euch das lehre, heißt es nicht, ich bin da durch, ich hab's verstanden, ich bin der Checker, ich hab's drauf. Das behaupte ich nicht. Sondern alles, was ich euch lehre, ist meistens das, was ich vorher erlebt habe. Fast jedes Mal. Der Teufel will immer durch die Hintertüre mit Verdammnis kommen. Kennt ihr das? Du machst was für Gott. Ja, aber. Das war aber jetzt nicht genug. Und wenn du ihm zuhörst, kommt Verdammnis in dein Herz. Und Verdammnis ist aber nicht von Gott. Keine. Hier steht keine. Das wichtigste Wort in diesem Satz ist keine Verdammnis. Gibt es für die, die in Christus Jesus sind. Amen. Sollen wir uns das anschauen? Erlösung ist 1. Petrus 1, 18 und 19. Schreib's jetzt nicht hin, wir gehen's durch, ja? 1. Petrus 1, 18 und 19. Da heißt es, denn ihr wisst, dass ihr nicht mit vergänglichem Silber oder Gold erlöst seid, nicht werdet, erlöst seid. Amen. Ich glaube, der Heilige Geist will euch das heute nochmal so richtig reinrammen. So richtig das Regal vollstopfen. Dass ihr erlöst seid von eurem nichtigen Wandel nach der Väterweise. Nach der Väterweise. Nichtiger Wandel nach der Väterweise. Wie waren unsere Väter? Kinder Satans. Es sei denn, sie waren wiedergeboren. Aber irgendwann kam das Licht in die Familie, aber davor waren die verloren. Also, wir sind erlöst von dem nichtigen, des nichts hervorbringenden, keine Frucht habenden Wandel, Lebenslauf, Leben führen, wo keine Frucht ist, sind wir erlöst. Unser Leben hat Frucht. Immer. Amen. Und du bist erlöst. Halleluja. Das ist so wichtig, weil wenn du das nicht wie ein Tattoo auf deinem Herzen hast, oder wie so ein eingebranntes Brandmal bei einer Kuh, die gehört dem Bauer so und so, so muss das da vom Heiligen Geist in dein Herz gebrannt sein, dass du weißt, ich bin erlöst. Punkt. Heute Morgen sitzt ihr vielleicht da und sagt, ja, habe ich doch schon 100 Mal gehört, weiß ich doch alles. Der Heilige Geist wird dich erinnern, wenn die Verdammnis an deine Türe klopft. Wenn er wieder durch die Hintertüre versucht zu kommen. Richtig? Okay, Vergebung. Epheser 1, Vers 7. Epheser 1, Vers 7. In ihm, liest es mit mir, in ihm haben, nicht werden wir haben wir die Erlösung durch sein Blut. Die Vergebung der Sünden nach dem Reichtum seiner Gnade. Punkt. Dazwischen gibt's nichts. Okay? Hier zwischen den beiden gibt es keine Grauzone. Du bist nicht ein bisschen bekehrt und noch ein bisschen verloren. Das gibt's nicht. Du bist entweder errettet oder verloren. Du gehörst entweder Jesus oder du gehörst dem Teufel. Dazwischen gibt's nichts. Bei der Menschheit gibt's immer Länder, wenn Kriege ausbrennen, die sagen, wir sind neutral. Die Schweizer machen das seit 300 Jahren. Wir sind neutral. Wir machen nicht mit. Das gibt's bei Gott nicht. Du bist entweder dafür oder dagegen. Amen. Und wir haben die Erlösung durch sein Blut. So. Errettung, Römer 8, Vers 24. Römer 8, Vers 24. Denn wir sind zwar gerettet, doch auf Hoffnung, wir sind gerettet. Hier heißt es, wir sind gerettet. Amen. Auf den Rest des Verses will ich nicht eingehen. Ich will euch das nur groß machen wie ein Ausrufezeichen. Wir sind gerettet. Amen. Ein für allemal. Wir werden nicht jeden Tag gerettet, sondern wir sind was? Gerettet, ein für allemal. Ich mache euch das groß, damit es drin bleibt. So, dann gehen wir zur Gesundheit. Apostelgeschichte 3, 16. Ich möchte euch was zeigen aus dem Neuen Testament. Und im Alten wisst ihr es ja sowieso. Und durch den Glauben an seinen Namen hat sein Name diesen, den ihr seht und kennt, stark gemacht. Der Glaube an den Namen Jesu hat denjenigen, der hier beschrieben wird, stark gemacht. Und der Glaube, der durch ihn gewirkt ist, hat diesem die Gesundheit gegeben. Vor euer aller Augen. Gesundheit ist in deinem Leben wann? Wenn du glaubst. Jetzt. Gehören tut's dir seit 2000 Jahren. Aber Christen verstehen's nicht. Christen rufen immer andere Christen an und sagen, kannst du für mich beten? Ich bin krank, die Oma ist krank. Wenn der 100 Fürbitter zusammenkriegt, der hat gewonnen. Weil da kann der Heiland im Himmel nicht mehr anders spielen. Oh, jetzt muss ich ihn aber heilen. Wenn einer nur 2 zusammenkriegt, der hat halt Pech gehabt. Da sagt der Heiland, oh, 2 Fürbitter nur. Nee, du behältst deinen Krebs. Das ist das Dümmste, was es gibt. Aber warum leben Christen so? Schreiben WhatsApp jeden, kannst du für mich beten? Ständig kriege ich so Zeug. Ich meine es doch nicht böse mit den Menschen, oder wenn ich das hier sage. Die wissen es wahrscheinlich nicht besser. Wahrheit macht frei. Und die hören halt solche Dinge. Ich habe früher auch gehört, ja, der Herr will, dass du krank bist. Der Herr will dir durch diese Krankheit was zeigen. Und manchmal unterhältst du dich mit Menschen, die sagen das dir. Die sagen dir, nee, der Herr will mir durch die Krankheit was zeigen. Dann sage ich, oh, cool. Warst du beim Arzt? Ja, gestern früh. Sag ich, oh, du bist verdammt, du bist verflucht. Du wirkst gegen den Willen des Herrn. Warum? Sag ich, wenn Gott will, dass du krank bist, darfst du doch nicht zum Arzt gehen? Das ist doch Gottes Wille, dass du krank bist, musst du doch voll genießen. Wisst ihr, die denken nichts zu Ende, die reden nur dumm Zeug. Wenn Gott will, dass du krank bist, weil er dir was zeigen will, dann genieß den Schmerz. Oder nicht? Das macht doch keinen Sinn. Heute heilt der Heiland nimmer wie früher. Ja, ist schon klar. Nee, ja, ist klar. Amen. Durch den Glauben an seinen Namen hat sein Name diesen, den ihr seht und kennt, stark gemacht. Was wurde stark? Sein Herz. Und mit was das Herz voll ist, geht der Mund über. Du kannst Krankheit bekennen dein Leben lang. Dir geschehe nach den Worten deines Mundes. Die wird nie weggehen. Du kannst zum größten Heilungsprediger gehen. Die wird nicht weggehen. Was du sprichst, das entscheidet alles. Muss anfangen zu sagen, Gesundheit gehört mir. Dann tut's vielleicht nochmal mehr weh, weil der Teufel sagt, oh Jungs, quält denn mehr? Der ist auf dem Weg der Wahrheit. Und dann tut es vielleicht mehr weh. Dann musst du erst recht bekennen, ich bin geheilt in Jesu Wunden. Punkt. Und je mehr du das praktizierst, der Anfang ist das Schwierigste. Deswegen fangen die meisten Christen nie an. Wenn du so eine Couch-Potato bist, so eine Couch-Kartoffel, völlig unsportlich, dann kommt der Herr auch nicht und sagt, lauf morgen den Marathon mit. Weil er weiß, das wirst du nicht packen. Du musst anfangen laufen, dann läufst du vielleicht mal 5 Minuten. Und dann läufst du am nächsten Tag 6 Minuten. Und den Tag darauf 8 Minuten. Und irgendwann, am Tag X, sagst du, hey, der Marathon kann kommen. Ich bin fit jetzt. Wisst ihr, im Glauben ist es genau dasselbe. Wenn du ständig krank warst und jetzt sagt dir jemand, Gesundheit gehört dir. Das schaffe ich nicht. Das kann ich nicht. Das weiß ich nicht. Für alle, aber nicht für mich. Muss anfangen. Anfangen mit den kleinen Zipperlein und irgendwann kannst du fürs Große glauben. Und wenn du aufhörst zu trainieren, wird man wieder schlaff. Ich merke das auch, wenn ich jetzt mal ein Jahr gesund war und dann kommt der Husten wieder und kitzelt meinen Hals und ich sage, ey, verschwind. Dann merke ich, oh, muss ich 10 Minuten kämpfen, eine Viertelstunde, bis es wieder aufhört. Amen. Weil ich versäumt habe zu trainieren. Aber die Wahrheit ist immer noch dieselbe. Gesundheit gehört mir. Halleluja. Und Gott hat ihm Gesundheit gegeben vor aller Augen. Wisst ihr, das ist der Schlüssel für Heilung und Gesundheit. Die Menschen anfangen, dem Wort Gottes zu glauben. Die meisten Christen, die ich kenne, warten immer, dass jemand kommt und für sie betet. Und dann gibt's Leute, die sagen, ich habe die Heilungssalbung, kommt alle zu mir. Ich habe schon Annoncen in der Rhein-Neckar-Zeitung gelesen, ja, Prophet so und so sagt ihnen das Wort, was der Herr für sie hat. Ging Jesus hausieren mit seinen Gaben? Das lese ich im Wort nicht. Hat Paulus das gemacht? Ein Wahrsager verfolgte ihn, sagt, das sind die Söhne Gottes. Am dritten Tag und am zweiten Tag, weiß nicht mehr genau, hat Paulus gesagt, jetzt habe ich Schnauze voll. Fahr aus, du Geist, aus ihm. Ja, dann war nichts mehr. Gott will das nicht. Gott macht auch keine Las Vegas Show. Wenn der das wollte, gäbe es in Las Vegas ein göttliches Hotel und dann wäre da die Show. Aber die ist nicht. Sondern Gott arbeitet immer über unsere Herzen und über die Herzen kommt der Glauben und über die Glaube wirkt die Heilung und die Gesundheit in unser Leben. Amen. Ist das gut? Halleluja. So, dann schauen wir uns die Wege des Herrn an. Apostelgeschichte 18,25. Dieser war unterwiesen im Weg des Herrn und redete brennend im Geist und lehrte richtig von Jesus. Leute, die mit dem Weg des Herrn unterwiesen sind, die wissen, wie der Herr ist. Wie ist er denn? Ja? Wie ist der Herr? Wenn mich jemand fragt, wie ist denn Jesus? Weiß ich nicht. Wenn du dich mit Jesus beschäftigst, kennst du sein Lieblingsessen, seine Lieblingsfarbe, seine Lieblingsmusik. Richtig? Wenn ein Mensch in dein Leben kommt, du kennst den nicht, du weißt nicht, was ist der gern, was ist seine Lieblingsfarbe, was ist seine Lieblingsmusik. Wann findest du das raus? Durch Gemeinschaft. Ah, du magst es. Oh, cool. Ja, wenn du mal kommst, koche ich das für dich. Du weißt, was ihm schmeckt und was nicht. Im Geist ist es dasselbe. Es gibt Dinge, die schmecken Jesus und es gibt Dinge, die schmecken ihm überhaupt nicht. Und wenn du das nicht weißt, dann wird es schwierig. Da kann ich behaupten, ja, der Martin, der isst gern Königsberger Klöpse. Und Martin sagt, Klöpse? Aber ich behaupte das die ganze Zeit. Und wenn dann der Martin kommt und sagt, sag mal, was erzählst denn du für ein Zeug über mich? Wo weißt du das denn her? Ja, ich habe dich so angeguckt, habe gedacht, das schmeckt dir bestimmt. So reden manche von Jesus. Früher, wenn du da mit Geschwister gesprochen hast, sagt, ey, und so, der Herr ist jetzt zornig. Kleinen Sünden bestraft der Herr sofort. Wo steht das? In der Bibel nicht. Amen. Aber Leute denken, dass es so wäre, weil sie eine Vermutung angenommen haben als Tatsache. Ist aber keine Tatsache, ist eine Vermutung. Richtig? Ich kann viel vermuten. Wie viele Gerichte gibt es auf der Welt? Keine Ahnung. Was kann man alles essen? Italienisch, Griechisch, Chinesisch? Kann ich alles behaupten, dass das Martin schmeckt? Aber irgendwann muss ich mal Martin fragen, was schmeckt denn dir eigentlich? Ich habe neulich jemand eingeladen, sag, hey, wir haben einen super Chinesen um die Ecke, komm mit. Boah, Chines, hör mal auf, ich kann das schon gar nicht riechen. Ich so, hey, mach mein Chinesen nicht schlecht. Ja, so, oh Mann, ich habe mich heute voll auf Chinesisch gefreut. Ja, wo gehen wir jetzt hin? Na, hin und her. Und dann kam noch jemand dazu und dann, ja, ich will jetzt auch zum Chinesen. Ich sag, das zwingen wir dem jetzt nicht auf. Zum Schluss waren wir doch beim Chinesen. Weil der dritte unbedingt wollte, ja. Und dann habe ich schon gesehen, wo der drin saß und die Karte so, ja, der hat gelitten. Hat mir noch dreimal WhatsApp geschrieben, das nächste Mal gehen wir in so ein amerikanisches Restaurant. Ja, alles gut. China ist gestrichen. Ja, kommt vor, oder? Wir sind unterwiesen im Weg des Herrn. Wir wissen, welchen Weg wir gehen. Weißt du, die Bibel sagt, das Wort des Herrn ist deines Fußes Leuchte. Das heißt, egal wie alt du bist, egal wie jung du bist, egal wie, was, das ist nicht der Punkt, sondern dass du weißt, dass das Wort Gottes ist ein Licht auf deinem Weg. Du läufst nicht im Dunkeln, du läufst nicht und rutscht ab und fällst irgendwo hin oder in ein Loch, weil Gott dir ein Licht gegeben hat, was dir die Klippe zeigt, den Abhang zeigt, die Falle zeigt, das Loch zeigt. Du spürst, schon mal erlebt, dass du wohin wolltest und hast gespürt, es ist besser, ich gehe da nicht hin. Du kannst nicht erklären, aber ganz tief in dir drin war eine Überzeugung, ich gehe da nicht hin. Richtig? Ich habe das oft, hunderte Male, wo ich das gespürt habe, mach das nicht. Und wo ich im Außendienst war und immer gefahren bin, immer hat der Herr das so geführt, dass auf der anderen Seite der Stau war. Über 120.000 Kilometer, die ich gefahren bin in 2 Jahren. Ich war nur einmal kurz im Stau, das ist unvorstellbar, und das durch Deutschland. Gott hat es gekonnt. Und einmal hat er zu mir gesagt, fahr jetzt raus. 3 Abfahrten bin ich weitergefahren, fahr jetzt raus. Aber ich bin ja so schlau, ich weiß es besser wie Gott, ne? Ihr natürlich nicht, ihr seid sofort gehorsam. Bei mir war das immer so, ich dachte, Gott hat das Recht auf meine Meinung. Dann bin ich weitergefahren und dann habe ich gespürt, jetzt wird's mir richtig heiß. Jetzt gibt's nur noch 1 Abfahrt, jetzt musst du raus. Dann bin ich Gott sei Dank rausgefahren und dann lief da so eine parallele Straße entlang an der Autobahn. Die Autobahn war herrlich frei. Und nach so 2 Kilometern sehe ich, da oben ist ein Unfall, frisch passiert. Da liegen die ganze Brocke verteilt über die Autobahn. Alles steht. Und wo ich das alles gesehen habe, wusste ich, wow, das dauert Stunden, bis das erledigt ist. Gott hat mich vorbeifahren lassen. Warum? Weil er es weiß. Er kennt die richtige Abfahrt. Aber ich war in meinem Auto, denke ich, das ist doch alles frei. Ich kann Gas geben. Ich will Spaß, ich gebe Gas, ne? Und dann 4 Abfahrten. Wow, die 4. Jetzt aber raus. Gott kennt uns gut, gell? Der weiß, wann er anfangen muss, bis wir endlich gehorsam sind. Aber ich werde das nie vergessen. Das sind so Erlebnisse im Natürlichen, die mich schulen, was im Geist Sache ist. Ja? Okay, was haben wir noch nicht? Angenommen sein, oder? Römer 15, Vers 7. Römer 15, Vers 7. Und da heißt es, nehmt einander an, wir und uns, wie Christus euch angenommen hat, zum Lob Gottes. Wer hat dich angenommen? Christus. Er hat dich angenommen. Nicht er wird dich irgendwann annehmen, sondern er hat dich angenommen. Amen. Und jeder einzelne Punkt, haben wir alle? Nee, Liebe fehlt noch, gell? Christus hat uns angenommen, total angenommen. Johannes 14, Vers 23, das noch zur Vollständigkeit mit der Liebe. Johannes 14, Vers 23. Jesus antwortete und sprach zu ihm, wer mich liebt, liebst du Jesus? Ja. Wer mich liebt, der wird mein Wort halten und, jetzt kommt's, mein Vater wird ihn lieben. Amen. Bet nie wieder, oh Herr, lieb mich. Oh Vater, lieb mich, gib mir mehr Liebe. Das ist alles Quatsch. Denn er hat sich entschieden. Gott sagt nicht, so spricht der Herr, ich habe mich geirrt. Gestern habe ich dich gut gefunden, heute gehst du mir auf die Nerven. So ist Gott nicht. Gott hat sich entschieden und es bleibt. Der wird vom Vater geliebt sein. Du bist heute, jetzt und hier von wem geliebt? Komm, sag, red mit mir. Vom Vater. Habt ihr das verstanden? Wenn noch einmal einer kommt mit Verdammnis, gibt's eine Ohrfeige. Natürlich nicht. Aber schau auf das, was wir hier haben. Wir haben den Segen Gottes. Wir müssen nicht mehr um Erlösung ringen. Wir müssen nicht um Geliebtsein ringen. Wir müssen nicht kämpfen, um angenommen zu werden. Es gibt keine Leistung bei Gott. Du musst nichts tun, um Gott zu gefallen. Du gefällst ihm durch Christus Jesus. Amen. Du kennst die Wege des Herrn. Ich weiß ganz genau, mit voller Überzeugung, ihr alle wisst genau, was richtig und falsch ist. Das muss ich euch nicht sagen. Der Geist gibt deinem Geist Zeugnis. Amen. Und wer vielleicht durch Prozesse noch geht, wo du gehorsam lernen musst. Sogar die Bibel sagt, Christus musste gehorsam lernen. Kannst du nachlesen. Der hat auch nicht immer Bock auf alles gehabt. Jesus ging das auch mal gegen den Strich. Auch mal gesagt, Vater, wie lange soll ich die noch ertragen? Die kapieren gar nichts. Nichts kapieren die. Ja? 2 Fische, 3 Brote, die wollen immer noch zu McDonald's Drive-Thru fahren. Die haben es nicht verstanden. Richtig? Gesundheit gehört dir, das haben wir geklärt jetzt. Errettung, du wirst nicht irgendwann errettet. Nichts und niemand kann dich mehr trennen von Gott. Amen. Vorhin haben wir gelesen, es gibt keine Verdammnis in Christus. Wenn Gott dich nicht mehr verdammt, wird er dich auch nicht wegschicken, sondern er nimmt dich an. Richtig? Aber unsere Emotionen oder Umstände oder Menschen oder Situationen reden oft das was anderes. Sie wollen dich ins alte Programm bringen. Sagen, du hast einen toten Geist. Wann hast du letztes Mal Gott reden hören? Stimmt's? Die sagen, oh, hast du schon wieder Angst? Zukunftsangst. Angst, keinen Job zu finden. Angst dies, Angst das. Gott sagt in Jeremia, ich weiß wohl, was für Gedanken ich über dich denke. Gedanken des Friedens, der Hoffnung und des Wohlergehens. So denkt der Vater über dich. Der denkt nicht Krankheit, der denkt nicht Fluch. All die Dinge denkt er nicht. Amen. Verdammnis gibt's für dich nicht mehr. Verloren sein nicht mehr. Krankheit nicht. All diese Dinge sind weg. Warum trifft man das so oft an? Weil es eine Vermischung ist. Sie machen wie mit der Blume, er liebt mich nicht. er heilt mich nicht. Ich bin errettet, ich bin's nicht. Du musst auf ein festes Fundament deines Glaubens kommen, wo du fest stehst und überzeugt bist, ein für alle Mal, der Vater ist für mich, wer kann wider mich sein? Punkt. Amen. Wenn du Kind Gottes bist, das haben wir vorhin gelesen, bist du erlöst. Du bist voller Liebe. Du bist angenommen. Du kennst den Weg. Du hast Gesundheit. Du bist errettet und du hast Vergebung. Wenn du das hast, wie kannst du noch schlecht gelaunt sein? Wir sind manchmal schlecht gelaunt. Stimmt's? Weil unser Seelchen rebelliert. Weil es keinen Bock hat. Die Seele ist wie eine Fahne im Wind. Die sagt immer das. Ich habe euch schon oft erzählt, das Beispiel. Schon mal eine Prüfung gemacht? Führerscheinprüfung, Gesellenprüfung, irgend sowas. Deine Seele sagt, oh Gott, hoffentlich verstehe ich das, oh Gott, dein Herz rast, das reagiert auf die Seele, Schweißausbruch, oh, hoffentlich kriege ich die Prüfung hin. Und wenn du bestanden hast, sagt die Seele, hey, Checker, wir zwei haben's drauf, ne? Habe ich doch gleich gesagt, dass wir es schaffen. Das ist die Seele, die ist so. Die ist nicht in der Wahrheit gegründet, dein Geist ist in der Wahrheit gegründet. Und du musst über die Seele herrschen. Und es ist manchmal so dünn wie ein Blatt Papier, wo du nicht weißt, wer spricht denn da? Amen. Und das darfst du lernen, mehr und mehr. Weißt du, Jesus im Garten Gethsemane, er ist geboren worden, um zu sterben. Das war der Sinn seines Lebens, geboren zu sein, um zu sterben. Damit die vielen, die tot sind, lebendig werden. Und er ist im Garten und seine Seele sagt, ey, das Ding da mit dem Kreuz, das ist nicht gut. Seine Seele, er schwitzt, sein Körper reagierte auf diese Angst in der Seele. Versteht ihr? Er schwitzte Blut. Und in diesem Zusammenhang hat er auch den Fluch aufgehoben mit Adam, der im Schweiße seines Angesichtes arbeiten muss, war in dem Moment aufgehoben. Denn das Blut Jesu vermischte sich mit seinem Schweiß. Hat alles doppelte, dreifache Bedeutung in der Bibel. Okay? Und Jesus merkte, wenn ich jetzt der Seele gehorsam bin, habe ich verloren. Eine Sünde wäre es vorbei gewesen. Jesus ist vollkommen sündlos ans Kreuz. Richtig? Und Jesus wusste, wenn ich jetzt nicht Autorität über meine Seele nehme, habe ich verloren. Was sagt er? Aus dem Geist, nicht mein Wille, sondern dein Wille geschehe. Was da passiert ist, er sprach zur Seele. Seele, sei jetzt still. Nicht, was du willst, sondern was der Vater will. Unsere Seele hat wenig Bock auf das, was der Vater will. Richtig? Der Vater sagt, kündige und geh als Missionar irgendwo hin. Nee. Die Seele sagt, ich wollte einen Porsche fahren. Ich wollte Karriere machen. Ich habe gerade meinen Traumjob gekriegt. Und die Seele quasselt immer rein, dummes Zeug, gegen den Geist. Seele und Geist trennt das Schwert des Wortes. Richtig? Getrennt, das Wort trennt Seele und Geist, Mark und Bein. Weil die Seele nicht will, was Gott will, nur der Geist. Dein Geist, hör mir gut zu, sei du wiedergeboren bist, hat noch nie und wird nie gegen Gott rebellieren. Noch nie. Kann der nicht. Der ist versiegelt mit dem Heiligen Geist. Der ist sündig, dein Geist ist sündlos. Was sündigt, ist deine Seele und dein Fleisch. Deine fleischliche Natur, was in der Seele verankert ist. Wille, wenn du, richtig? Jungs machen einen Schulausflug, gehen nach St. Pauli auf die Reeperbahn und alle wollen da rein und das machen, was man da macht. Und du bist Christ und stehst da und deine Seele sagt, einmal ist kein Mal. Kann doch nicht so schlimm sein. Kann denn Liebe Sünde sein? Und dein Geist sagt, geh da ja nicht rein. Lauf weg, renn, geh, trenn dich. Und dann reden die, sagen, ey, gehst du nicht mit rein? Ah, du wieder mit deinem christlichen Glauben, du komischer Vogel. Du hast ja eh noch nie, du wirst auch nie, oh, du kriegst nie einen ab. Und der Geist sagt, lauf, lauf weg, so schnell wie es geht. Und du hast schon vorher gespürt, fahr da nicht mit. Richtig? Aber hast gedacht, sieht ja keiner. Ich lauf nur durch, ich mach nichts. Vergiss es. Das funktioniert nicht. In dem Moment, wo Eva den ich sag auch schon Apfel, das war ja eine Frucht, wo sie die Frucht anschaut, boah, war die Sünde geboren. Das Begehren. Wir müssen aufpassen, dass das Begehren, wisst ihr, wir müssen eine Türe zumachen. Und das ist wichtig. Und es geht nur aus dem Geist. Und wenn der Teufel merkt, dass du nicht mehr in der Seele bist, sondern im Geist, kriegt er so einen Schiss vor dir. Dann flieht er von dir. Musst du gar nicht viel machen. Weil mit Geist kann der nicht umgehen, nur mit Seele. Er hat 6000 Jahre die Menschheit studiert. Er weiß genau, wie die Seele funktioniert. Warum verkaufen so viele ihre Seele an den Teufel? Immer wieder bekennen sie es. Katy Perry, Bob Dylan und viele andere Musiker auch. Gesagt haben, ihr habt meine Seele im Teufel verkauft. Ja, dann mach dich berühmt. Hast ein paar Jahre, wo du genießen kannst, aber dann, was ist dann? Wisst ihr, Leute, die mit Minderwertigkeit zu tun haben und die Minderwertigkeit nicht geheilt wird, die suchen immer den Applaus. Habt ihr euch mal Gedanken drüber gemacht? Wenn du minderwertig aufgewachsen bist, wo du kein gesundes Selbstwertgefühl hast, suchst du immer Anerkennung bei den Menschen. Leider nicht bei Gott, bei den Menschen. Und dann brauchst du den Applaus. Und viele prostituieren sich. Und damit meine ich nicht, jetzt zu Hure zu gehen, sondern Menschen prostituieren sich. Sie verkaufen sich an eine Sache, damit sie Applaus bekommen. Tief in ihrem Innern wissen sie, das ist eklig, ich will das nicht. Aber sie sagen, um des Geldes willen, um den Applaus willen, prostituiere ich mich. Versteht ihr, was ich sagen will? Das alles ist aus dieser Seite geboren. Da ist kein Segen drauf. Gott möchte, dass wir frei sind. Das habe ich am Anfang gesagt. Gott will, dass wir frei sind und frei bleiben. Und das ist ein fortwährender Prozess, als wiedergeborener Christ frei zu bleiben. Und in dieser Welt sowieso. Es ist so einfach geworden zu sündigen. Du musst nicht rausfahren und dir eine Frau oder einen Mann suchen. Du kannst ins Internet, geht ganz schnell. Innerhalb einer Sekunde sind die Bilder da. Du kannst heute Alkohol überall in jeder Ecke kaufen. Drogen gibt's in jeder Großstadt, auch in manchen Kleinstädten, in jeder Ecke. Musst du nicht lange dich bemühen. Wenn du diese Dinge haben willst, sind die da. Aber Gott will, dass wir frei sind, dass wir in dieser Erlösung leben. Halleluja. Ist es zu schwierig heute für euch? Ihr seid so still noch. Verdammnis kommt wieder in unser Leben, wenn wir uns mit Sünde beschäftigen, wenn wir uns mit Angst beschäftigen, wenn wir uns mit Bitterkeit beschäftigen, wenn wir diese Dinge, wenn wir nicht vergeben, kommen diese Sachen wieder, das ist wie eine offene Türe. Amen. Wisst ihr, was ich so bemerkenswert finde? Ich predige ja jetzt schon so viele Jahre über Vergebung und immer wieder merke ich, Leute verstehen das nicht. Sie denken, sie haben das Recht, Christen denken, sie haben das Recht zur Entscheidung, ob ich vergebe oder nicht. Hast du nicht. Wenn dir jemand was Böses tut, hast du nur eine Möglichkeit. Du kannst ihm vergeben und du hast deinen Frieden wieder. Oder du bleibst in der Unvergebenheit und der Satan knechtet dich wieder. Versteht ihr, was ich sagen will? Vor ein paar Jahren hat Gott mir das gezeigt. Ich war lange sauer. Ich habe Gott gesagt, du musst doch mal mir zu meinem Recht verhelfen. Hau dem oder der doch mal aufs Maul. Mach doch mal was. Wisst ihr, was Gott gemacht hat? Nichts. Und heute Morgen habe ich drüber nachgedacht, wie oft ich uns noch das Recht rausnehmen, jemanden zu verurteilen, weil wir nicht vergeben wollen. Denk mal drüber nach. Jeden Tag ist irgendwo eine Chance. Leute haben zu Jesus gesagt, du wirkst all diese Wunder durch die Kraft des Teufels. Du bist mit Beelzebul zusammen. Ist der Vater erschienen, hat gesagt, jetzt reicht's aber. Jetzt schicke ich die stärkste Engel, jetzt gibt's ein paar aufs Maul. Ihr habt meinen Sohn beleidigt. Hat der Vater so reagiert? Jesus war in der Synagoge, hat gelehrt. Jeden Tag haben sie ihn abgelehnt, wollten ihn die Klippe runterwerfen. Jesus geht mitten durch. Jesus hat stumm gelitten, ohne dass der Vater eingriff und ihm jemals zu seinem Recht verhalf. Ist das wahr? Was ist mit uns? Wir denken, wir haben das Recht, andere, die Mist bauen, zu verurteilen, uns von ihnen zu trennen, sie zu verfluchen, sie zu verdammen, ihnen mal die Meinung zu geigen, ihnen mal alles aufs Butterbrot zu schmieren und dann fühlen wir uns gut. Aber nicht lange, das garantiere ich dir. Ich bin durch diesen Prozess durch. Das ist das Schmerzhafteste, was du als Christ erleben kannst. Wenn Leute Mist bauen und es dir wehtut. Und die kommen nicht und sagen Entschuldigung. Die machen so weiter. Und der Vater hat mir gesagt, Thomas, gibt nur eine Möglichkeit, aus allem rauszukommen. Immer nur Vergebung. Was anderes haben wir nicht. Du kannst Böses mit Bösem nicht überwinden. Glaube mir, der schlimmste Christ oder der schlimmste Mensch in der Welt, der dir jemals in deinem Leben das Schlimmste angetan hat, wenn Gott gekommen wäre und hätte ihn geköpft in dieser Sekunde durch einen Engel, du hättest dich nicht gut gefühlt. Glaube es mir. Diese Genugtuung hätte ein paar Minuten angehalten. Und dann wäre dir bewusst geworden, der ist tot und jetzt in der Hölle, weil ich nicht vergeben wollte. Denk mal darüber nach, dann fällt es dir vielleicht leichter, gleich loszulassen. Richtig? Immer wieder erlebe ich Christen, die denken, sie haben das Recht, andere zu verurteilen und zu verdammen über dem, was die getan haben. Pass auf, wir kommen zurück zu dem Bild. Wenn du erlöst bist und es der Kern in deinem Leben ist, ich bin erlöst, wow, Halleluja, fließt Lobpreis aus dir. Du kannst ja gar nicht anders wie dankbar sein. Leute, die hier stehen, manchmal so, und damit will ich niemand angreifen. Ich habe jahrelang nicht Hände heben können. War froh, dass die drumherum mich nicht blöd angemacht haben. Aber ich habe nie verstanden, warum heben die alle Hände und so. Kann man, irgendwann bin ich durchgebrochen und seitdem kann ich nicht mehr anders wie meine Hände heben. Hände heben ist nicht das Zeichen für Anbetung, nochmal. Aber manchmal sind so Leute, ich spüre so, die verstehen nicht, was wir hier machen. Eine Stunde preisen wir den Herrn. Da gucke ich nicht auf die Uhr, an der Nase, guck rum und sag, oh, guck mal, da hinten, da, warte mal, beim Friseur, da fehlt da ein bisschen was stehen lassen, hätte sie wegmachen können. Warum haben die keine Vorhänge an der Wand? Sag mal, ist da die Heizung an, ist so warm hier drin, so stickige Luft. Was singen die da wieder? Glory, Glory, was soll das heißen? Oh, immer Englisch. Wow. Immer ist irgendein Programm. Und die Stunde ist rum, schade. Die Stunde ist rum. Anstatt den Herrn zu loben und zu preisen aus vollem Herzen. Du kannst auch sitzen und bist total dabei, das meine ich nicht. Aber brennt da was in dir? Und wenn du weißt, dass du erlöst bist, wie kannst du noch andere verdammen? Das ist die Frage, die ich in den Raum stelle mit einem großen Fragezeichen und möchte keine Antwort jetzt. Wie sind wir noch in der Lage, das frage ich mich. Und manchmal bin ich auch entsetzt über mein Herz. Wo ich merke, so, denke ich, ups, da ist noch ein bisschen Thomas drin. Da muss raus und Christus rein. Amen. Der Weg ist das Ziel. Aber wenn du Raum lässt dem Zorn, die Bibel sagt, der Zorn eines Mannes oder eines Menschen vollbringt nicht, was Gott gefällt. Ganz im Gegenteil. Also alles, was aus Zorn geboren ist, alles, was du aus Zorn sagst, aus Zorn tust, wirst du bitterlich mit vielen Tränen beweinen. Weil es keine gute Frucht ist. Richtig? Und die Woche habe ich ihm gesagt, wenn du auf jemanden zeigst, ist ein Finger auf den und drei auf dich. Und einer geht nach oben zu Gott. Der Daumen, der will alle berühren. Sagen, oben ist die Lösung. Nicht vorne, nicht bei dir. Amen. Oben. Sieht aus wie eine Pistole von der Seite. Gott ist gut. Wie können wir noch fluchen, wenn wir den Segen ererbt haben? Wie können wir noch Menschen fluchen, negativ reden? Die Bibel sagt, wer über seinen Bruder böse spricht, ist ein Mörder. Und kein Mörder kommt ins Himmelreich. Ups, das lasse ich jetzt so mal verstehen. Versteht ihr? Das ist ernst, das ist nicht Spaß. Wir sind Gott sei Dank auf der Seite der Kinder Gottes. Wir haben einen lebendigen Geist zurück. Wir kennen den Willen Gottes. Wir können in jeder Situation fragen, Gott, was ist jetzt dran? Das ist das Beste, was du lernen kannst. Zu fragen, Gott, was ist jetzt dran? Geh weiter, fahr nicht mit, geh raus. Oder bet jetzt, mach dies, mach das. Gott ist total da. Der ist jeden Tag bei dir. Du musst ihn nicht bemühen oder anstrengen und sagen, oh, wie kommt denn Gott in mein Leben? Römer 12, Vers 2. Und jetzt kommen wir langsam zum Eingemachten. Und jetzt kommen wir zum Praktischen. Wie funktioniert das? Wie wird das alles praktisch in meinem Leben? Wie wird es praktisch? Stellt euch nicht dieser Welt gleich, sondern ändert euch durch die Erneuerung eures Sinnes, eures Denkens. Ihr braucht eine Erneuerung eures Denkens Du denkst wo? Nicht im Kopf, sondern im Herz. Das, was dein Herz voll ist. Wenn du VfB-Fan bist oder Bayern München, Fußball-Fan, das dauert keine Minute, weiß ich das. Weil du davon reden wirst. Weil du so ein Spinner bist, der völlig begeistert ist. Du darfst auch bei Jesus ein Spinner sein und völlig von ihm begeistert sein. Der hat kein Problem damit. Amen. So. Durch die Erneuerung eures Sinnes, damit ihr prüfen könnt, was Gottes Wille ist, nämlich das Gute, Wohlgefällige und Vollkommene. Und jetzt gehst du mal zu Genfer. Jetzt fahren wir mal in die Schweiz kurz, okay? Ist richtig schön da, wird euch bestimmt gefallen. Richtet euch nicht länger nach den Maßstäben dieser Welt. Richtig? Wichtig. Du darfst dich nicht mehr der Welt gleich machen. Was ist die Welt? Ist das Programm für die Kinder Satans. Vorhin haben wir gelesen, der Satan ist euer Vater und was er will, danach gelüstet's euch. Wir haben mit dem hier nichts mehr zu tun und wir dürfen mit dem nichts mehr zu tun haben. Amen. Sünde, Angst, Verdammnis, Verlorensein, Trennung, Zufall, Krankheit, alles das muss aus unserem Leben weg sein und zwar komplett. Durch die Erneuerung unserer Sinne, wo wir anfangen zu sagen, nein, ich bin nicht mehr verdammt, ich bin erlöst. Ich habe mit Sünde keinen Punkt mehr. Ich bin ein Gerechter, der ab und zu sündigt. Das ist die Wahrheit. Nicht ein Sünder, der ab und zu gerecht wird. Das lehrt mich die Religion. Zum hunderttausendsten Mal. Es ist wichtig aber. Ich bin auch nicht verloren. Ich habe keinen Fluch auf mir. Amen. Wenn mir irgendwas passiert, sage ich, Satan, das erstattest du mir siebenfach. Wie, ist mir wurscht, aber das zahlst du mir zurück. Amen. Egal, ob der an dein Auto boxt einer und haut ab. Lass dir nicht die Freude rauben. Die Freude am Herrn ist deine Stärke. Sag, Satan, das bezahlst du mir siebenfach. Wie, ist mir wurscht, aber das Geld kommt. Manchmal dauert's eine Weile, aber der muss. Weil er muss. Du darfst nicht länger denken wie die Welt. Sagen, das ist doch okay und man muss das alles stehen lassen und wir leben heute in einer modernen Welt. Habe ich neulich auch wieder gehört. Wisst ihr noch, vor ein paar Jahren habe ich euch gesagt, wir gehen in eine Zeit, wo die Menschen das Wort Sünde nicht mehr verstehen werden. Werden es nicht mehr verstehen. Ich hatte neulich mit jemandem eine Diskussion über Homosexualität. Wie bist denn du drauf? Du musst die Menschen lieben. Ja, das ist nicht die Aussage. Das ist Sünde. Gott hat geschaffen Adam und Eva. Adam and Eve, not Adam and Steve. Amen. Aber da bist du heute vollkommen gegen den Mainstream. Aber das ist mir egal. Ich bleibe bei der Wahrheit. Diese Welt wird vergehen mit allem, was gerade in ist und was gerade toll ist. Seine Worte bleiben in Ewigkeit. Amen. Richtet euch nicht länger nach den Maßstäben dieser Welt, sondern lernt. Wer lernt es? Ah, das macht meine Frau für mich. Nee, du. Sondern lernt, in einer neuen Weise zu denken. Nämlich das, was im Wort Gottes steht. Damit ihr, ich mag mich nicht verändern, das macht mein Mann für mich. Nee, du musst dich verändern und Veränderung kommt durch eine neue Denkweise. Amen. Wenn du sportlich werden willst, kannst du nicht länger auf der Couch liegen und denken, ja, ich denke mir gerade diesen Marathon. Das wird nichts. Du musst sagen, wow, ich muss raus, ich muss trainieren, ich muss laufen, ich muss anfangen. Albert Einstein hat mal gesagt, Wahnsinn definiert er so. Menschen tun immer dasselbe und hoffen jeden Tag, dass sich was ändert. So definiert Albert Einstein Wahnsinn und da gebe ich ihm recht. Wenn du jeden Tag dasselbe machst und hoffst, es verändert sich was, geht nicht. Es fängt aber bei uns Christen zuerst in unserem Denken an, in unserer Überzeugung. Wir erneuern, wir löschen aus unserer Festplatte alle Viren des Feindes raus. Alle Lügenprogramme, das sind Viren. Alle Trojaner und aller Mist, was er sonst so draufgespielt hat über die Jahre. Löschen wir runter. Amen. Prägungen, Meinungen, Überzeugungen. In eine neue Weise zu denken, damit ihr verändert werdet, damit du verändert wirst. Wer muss verändert werden? Ich und du. Und dann, wenn wir verändert sind, dass wir beurteilen könnt, wer muss es beurteilen? Das macht mein Pastor für mich. Meine Schwiegermutter sagt mir, was richtig und falsch ist. Das hat schon früher geklappt, klappt heute auch. Nee, wird nicht klappen. Damit du beurteilen kannst, ob etwas Gottes Wille ist. Merkt ihr das? Wir kommen schon wieder zurück zu dem, was wir hier gelernt haben. Ja, Bruder, weisch, Krankheit ist schon immer in unserer Familie gewesen. Wo fängt's an? Wo geht die Krankheit? Wo muss sie gehen? Nicht, wenn dir jemand Hand auflegt und für dich betet. Weil wenn du wieder Krankheit denkst, kommst du zurück. Du musst deine Sinne erneuern und beurteilen, ist diese Krankheit Gottes Wille, ja oder nein?
Nein.
Nein. Ein klares Nein, Martin, danke. Und somit gehört was dir? Gesundheit. Ganz einfach, ist nicht schwierig. Es hat immer Religiöse gebraucht, die sagen, ja, aber lieber Bruder. Spür da noch was bei dir. Kann es sein, dass es sein könnte? Und dann kannst du voller Überzeugung sagen, Gesundheit gehört mir. Voller Überzeugung. Das ist nur ein Beispiel. Dass du beurteilen kannst, ob etwas Gottes Wille ist. Ob es gut ist. Du kannst nach St. Pauli fahren. Aber ist es gut? Ist es Gottes Wille? Wenn du einen 5-jährigen Sohn hast, würdest du zu dem sagen, komm, ich nehme dich mal mit zu den Waldarbeitern. Die fällen da Bäume, lauf ein bisschen rum, guck dir alles an. Da gibt's einen Häcksler, der dreht mit 3000 Umdrehungen, macht die größten Bäume. Fass mal rein. Nur damit du spürst, wie stark der ist. Wären wir so? Gott ist doch nicht schlimmer wie wir, ganz im Gegenteil. Wir können prüfen, ob es Gottes Wille ist. Wie oft ich Christen treffe. Wer kann sagen, was der Wille des Herrn ist? Wer kann die Wege des Herrn verstehen? Die Wege des Herrn sind unergründlich, Bruder. Wo steht es in der Bibel? Bei Hiob. Und Hiob wusste nichts. Und am Ende seines Lebens sagt er, ich habe dummes Zeugs geredet. Nicht alles, was in der Bibel steht, ist Wort Gottes. Der Teufel wird auch zitiert in der Bibel. Das ist auch nicht Wort Gottes. Richtig? Wir können es prüfen. Wer lebt in uns? Ihr habt es mir vorhin gesagt. Der Heilige Geist. Gib deinem Geist Zeugnis. Und zwar sagt er dir gut, schlecht, richtig, falsch, macht der Heilige Geist ständig. Ich habe noch keinen getroffen, der zurückgekommen ist und sagt, so Heiliger Geist, wir zwei müssen abrechnen. Du hast vorhin gesagt, fahr über die Kreuzung, jetzt habe ich einen Unfall gehabt. Du bist schuld, du hast gesagt, fahr rüber. Nee, der hat gesagt, bleib stehen. Der macht keine Fehler. Amen. Er hat nur Gutes für dich. Ob Freude daran ist und ob es vollkommen ist, ist etwas vollkommen gut. Gottes Liebe ist vollkommen gut. Wenn du sie nicht spürst, stimmt bei dir was nicht, nicht bei Gott. Richtig? Halleluja. Gott ist gut. So. Schauen wir mal. Lukas 15 ab Vers 4. Letzte Bibelstelle. Machen wir den Deckel drauf. Lukas 15 ab Vers 4. Bleiben wir in der Genfer, ne? Da erzählt Jesus eine Geschichte. Und er sagt, angenommen, einer von euch hat 100 Schafe und eins davon geht ihm verloren. Lässt er da nicht die 99 in der Steppe zurück und geht dem Verlorenen nach, bis er es findet? Ja, hier spricht's eigentlich von Gott. Okay? Weiter. Und wenn er es gefunden hat, nimmt er es voller Freude auf seine Schultern. Was es hier sagt, ist, als Gott dich gefunden hat, hat er dich voller Freude, sag mal voller Freude, auf seine Schultern genommen. So, warum haben wir immer wieder Tage, wo die Freude nicht da ist? Warum haben wir Tage, wo wir uns gar nicht gut fühlen? Warum haben wir Tage, wo wir schlecht gelaunt sind, wo wir zornig sind, wo wir Verdammnis fühlen? Weil wir was anderes denken, wie das, was hier steht. Weißt du, Gott ändert seine Meinung nicht. Habt ihr das verstanden? Als Gott sich gefreut hat, wo dich bekommen hat, jetzt verrate ich dir das größte Geheimnis, was offen ist. Als Gott dich bekommen hat an deiner Bekehrung, hat er genau gewusst, wie du drauf bist, was er bekommt. Er hat nicht den Fernseher gekauft beim Mediamarkt, ist dann nach Hause und hat gesagt, Schatzi, lese mal die Bedienungsanleitung. Und Schatzi sagt, ich verstehe gar nichts, das ist mir zu kompliziert. Jo, dann fahren wir morgen wieder hin und bringen das Teil zurück, du, ne? Weil das Ding, das ist so kompliziert, weißt du? Und Gott hat auch nicht gesagt, jo, mei, als ich den Burschen gekriegt hab, geh, hab ich nicht gedacht, dass das so ein Zigeuner ist, geh? Jo, mei, der kostet mir die letzten Nerv, kostet mich. Das hat Gott auch nicht gesagt. Sondern Gott wusste genau, was in der Tube ist, als er die Tube angenommen hat. Amen. Wisst ihr, wir Wir vergessen es allzu oft. Ich habe es über viele Jahre vergessen. Ich hatte ein halbes Jahr die Freude der Errettung, war in der ersten Liebe. Und dann war ich bei religiösen Menschen, die mir gesagt haben, wie ich sein muss. Und das, wie sie mir sagten, wie ich sein muss, war so, wie sie sind. Voller Narben, voller Schmerz, voller Unvergebenheit. Der Lieblingsspruch war, sei du mal 30 Jahre gläubig, dann wirst du auch anders. Nee, ich bin nicht so geworden wie sie. Ohne es zu verurteilen. Amen. Gott sei Dank nicht. Halleluja, die Freiheit gehört uns. Wir sind zur Freiheit berufen. Nochmal, ihr könnt nur frei sein, wenn ihr die Wahrheit kennt, und ihr könnt nur frei bleiben, wenn ihr in der Wahrheit bleibt. Amen. Wenn irgendein ungutes Gefühl kommt, ihr könnt selbst den größten Mist bauen. Gott wird irgendwie mit euch dealen, dass das wieder in Ordnung kommt, oder vielleicht müsst ihr euch entschuldigen, oder müsst ihr nochmal von vorne anfangen, oder müsst verkaufen, oder müsst euch trennen. Irgendwas passiert, auf jeden Fall. Aber Gott wird euch niemals dafür verdammen oder bestrafen. Verstanden? Bärbel hat vorhin gebetet nach dem Lobpreis. Gott ist treu und er bleibt treu. Das ist so wichtig für uns. Und wenn er es gefunden hat, nimmt er es voller Freude auf seine Schultern. Voller was? Freude. Jetzt, der Herr hat sich so gefreut, als du dich bekehrt hast. Ja, aber dann hat sich's geändert nach 2 Jahren, weißt du? Weil, ich Pastor, da hab ich's halt wieder gemacht, gell? Und hat der Heiland gemerkt, dass ich es wieder gemacht habe. Und seitdem schon immer so gut zu mir zu sprechen, gell? So ein Quatsch. Lies mal, was weitergeht. Wisst ihr, dass es im Himmel Partys gibt? Wisst ihr, dass da nicht langweilig ist und wir nur dastehen und singen Halleluja, 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 Halleluja. Machen wir nicht. Da ist Party. Alter, da wird keine Techno-Party oder irgendwas rankommen, was Gott macht. Da wirst du Farben sehen, ohne eine Pille. Da wirst du Dinge riechen, wo du sagst, Alter, das ist weder Coco Chanel noch Lagerfeld noch irgendwas. Da wirst du staunen, wie die Engel da abtanzen, hä? Und glaub mir, ich bin überzeugt, im Himmel werden die Afrikaner afrikanischen Lobpreis machen. Die Asiaten werden asiatischen Lobpreis machen. Die Russen werden russischen Lobpreis machen. Da wird es auch die Instrumente geben, die es hier gab. Die Amerikaner werden Country-Lobpreis machen, weißt du? Alle werden Lobpreis machen. Da wird's nicht langweilig. Amen. Nächster Vers. Und trägt es nach Hause. Der Vater hat dich nach Hause getragen. Und weißt du, was jetzt macht? Er ist so völlig depressiv. Guckt es scharf an und sagt, das ist ja völlig dreckig. Zerzaust, voller Disteln und Dornen. Und das habe ich auch noch auf meiner Schule. Ich muss erst mal duschen. So ist der Vater nicht drauf. Lies, was hier steht. Als er nach Hause kommt, ruft er seine Freunde und Nachbarn zusammen. Sagt, stellt euch vor. Freut euch mit mir. Ich habe das Schaf wiedergefunden, das mir verloren gegangen war. Und diese Einstellung hat sich seit deiner Wiedergeburt nicht verändert. Leute, wenn ich das vor Jahren gewusst hätte, hätte ich mir viel, viel Zeit in der Verdammnis gespart. Amen. Der Vater freut sich, sobald du anfängst beten, sagt der Vater, oh Halleluja, der Thomas betet. Oh, sag mir, mein Sohn, was gibt's denn Neues? Da stehen nicht 15 Sekretärinnen davor. Oh, würden Sie dem Chef sagen, dass da gerade der Thomas da, wie heißt der Bauer da in Heidelberg, betet? Oh, wir können jetzt nicht zum Chef rein, der ist beschäftigt. So denken manche. Der Vater freut sich, wenn er deine Stimme hört. Der Vater freut sich, wenn wir hier loben und preisen. Es sind die Engel mit da. Weißt du, oft, wenn neue Leute da sind, sagen sie mir hinterher, ich habe hier Engel singen hören. Dann denken sie immer, ich bin erstaunt. Sage ich, ja, das ist normal hier. Das ist normal. Wir müssen in die übernatürlichen Dinge mit einer Normalität rein und nicht mit einem, boah, das war aber super am Sonntag. Nee, das ist jeden Sonntag super, wenn wir wollen. Amen. Halleluja. Und er feiert, im Himmel ist Party, wenn sich einer bekehrt. Amen. Ja, am nächsten Tag haben alle Kaderstimmung und dann ist die Party vorbei. Nein, das geht weiter. Die Party geht weiter. Amen. Mit jeder Erkenntnis, die du dazu gewinnst, mit jedem Dienst, den du anfängst, wo du Leuten von Jesus erzählst, ist Party im Himmel. Und der hier, der Vogel hier, Mr. S., der hat Depressionen. Der hat auch mit meinem Buch Depressionen. Da hinten ganz viele könnt ihr kaufen. Amen. Der sagt, warum schreibt er da rein, was ich ihm alles angetan habe, und jetzt hat er vergeben. Das Buch ist voller Vergebung. Wenn du es richtig liest, das macht dem Kopf zerbrechen. Und ich merke, Leute, die das lesen, verstehen, um was es geht. Dass es um Vergebung geht. Dass es um das geht, was der Vater tut, wenn du zu ihm kommst. Er macht alles heil. Amen. Gott ist so gut. Und die Freude bleibt bei Gott. Lass dir nie wieder von irgendeinem Geist, einem Menschen, einem Dienst, einer Predigt oder von irgendeiner Kreatur noch einreden, dass Gott zornig ist. Römer 8 sagt es ganz klar. Weder hohes noch tiefes, weder gegenwärtiges noch zukünftiges, noch irgendeine Kreatur, noch irgendetwas, was einen Namen hat, kann uns trennen. Kann uns trennen. Nein, von der Liebe Gottes, die ausgegossen ist. Wohin? In unser Herz. Durch Wein? Den Heiligen Geist. Wenn dir jemand etwas ganz, ganz Böses tut, bist du absolut in der Lage, das mit der Liebe zu überwinden. Richtig? Jesus hat es getan. Er hat alles Böse, was ihm widerfahren ist, mit Liebe überwunden. Niemand konnte ihm sagen, hey, du hast mich abgelehnt, hey, du hast mich nicht gemocht, hey, du hast mich verurteilt. Steht nicht im Wort. Jesus hat alles überwunden. Und die Bibel sagt, auch wir überwinden weit, nicht kurz, weit durch den, der uns stark macht, Christus Jesus in uns, die Hoffnung der Herrlichkeit. Vater, ich danke dir für das Wort. Vater, und ich bete, dass das Wort die Herzen verändert für immer. Danke, dass du uns so trainierst und schulst. Danke, dass du der beste Coach, der beste Lehrer der Welt bist. Papa, danke, dass wir in diese Freiheit hineingeboren sind, hineinberufen sind, dass wir in der Freiheit bleiben. Vater, wir entscheiden uns als Church darüber, frei zu bleiben und nicht mehr unter das Gesetz und unter Verdammnis zu kommen, nicht mehr unter Anklage und unter Lüge zu kommen oder unter Sünde zu kommen, unter die Macht der Krankheit und was es alles gibt, sondern wir sind frei gemacht zur herrlichen Freiheit der Kinder Gottes. Vater, ich danke dir, dass das Frucht bringen wird in ganz Europa, dass mehr und mehr Menschen aufstehen, die das echte Evangelium predigen. Nicht ein Leistungsevangelium, nicht das Gesetz, nicht Verdammnis, nicht abermals, ich muss es tun. Nein, Christus Jesus hat es vollbracht. Halleluja. Amen. So.